Die rasante Erderwärmung, für Europa kann sie paradoxerweise mehr Kälte bedeuten. Eine bis zu 10 Grad kältere Durchschnittstemperatur wäre die Folge, wenn der Golfstrom den Transport von warmem Meereswasser aus tropischen Regionen vor die Küste Westeuropas einstellen würde. Lissabon hätte dann das Klima von New York, in Großbritannien herrschten die klimatischen Bedingungen von Neufundland. Der Golfstrom mit wissenschaftlichem Namen Atlantic Meridional Overturning Circulation oder kurz AMOC ist Teil eines globalen Systems von Meeresströmungen. AMOC wird angetrieben von einer gewaltigen Umwälzpumpe, die 30 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde befördert, mehr als alle Flusssysteme dieser Welt. Seit den Arbeiten des Ozeanographen Henry Melson Stommel in den 70er Jahren weiß man, dass AMOC sein Funktionieren einem Zusammenspiel ganz unterschiedlicher Faktoren verdankt, das nachhaltig gestört werden kann. Der Wechsel von Warm- und Eiszeiten in der Erdgeschichte geht auf dieses Fluktuieren des Golfstroms zurück. Tatsächlich zeigen Messungen, dass er sich seit 1950 bereits um 15% verlangsamt hat. Brennende Fragen der Klimawissenschaften und der Ozeanographie sind deshalb gegenwärtig, ob eine Erwärmung des Weltklimas um 1,5 oder 2 Grad ausreichte, den Golfstrom so aus dem Tritt zu bringen, dass er seinen Dienst einstellt, und vor allem in welchen Zeiträumen so ein Kollaps auftreten könnte.
Ob eine Wassermasse oben oder unten steht im Ozean, hängt von der Dichte ab. Letzten Endes, wie schwer diese Wassermasse ist. Und die Dichte hängt von Druck ab. Der ist aber hier nicht ganz so relevant. Entscheidend ist vor allem die Temperatur und wie viel Salzgehalt das Wasser hat. Kaltes Wasser ist dichter als warmes Wasser. Und Wasser mit höherem Salzgehalt ist dichter als Wasser mit weniger Salzgehalt. Das Wasser nah an den Polen ist kälter und diese Wassermassen werden von Süden transportiert. Und dann gibt es bestimmten Bereichen, zum Beispiel in Grönland, wo sie tatsächlich absinken. Und das ist ein Teil, was wir die thermoaline Zirkulation nennen. Und das ist eine Zirkulation, die nicht von dem Winde angetrieben wird und auch nicht von dem Mond, nicht von den Gezeiten, wie vieles andere im Ozean. Das hängt von Veränderungen in dem Salzgehalt und Temperatur des Wassers ab.
Der portugiesischstämmige Klimaforscher Professor Joaquim Pinto arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie. Er beschreibt den Antrieb des Golfstroms als ein komplexes Zusammenspiel von 3 physikalischen Faktoren: die Temperatur des Meereswassers, sein Salzgehalt und die Druckverhältnisse in den ozeanischen Tiefenzonen. Sie führen im Seegebiet südlich von Grönland zum massiven Absinken des aus den Tropen herangeführten wärmeren Meereswassers.
Wie schnell oder wie viel absinkt bei Grönland hängt von der Dichteunterschied ab. Und das heißt, wenn das Wasser aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ganz so kalt ist oder weniger Salzgehalt hat, dann wird das Ganze langsamer. Und da spielen dann 2 Faktoren eine wichtige Rolle. Zu einem sind die globalen Meere insgesamt wärmer geworden, vor allem in der Oberfläche. Das ist sehr viel Energie in den letzten Jahrzehnten gespeichert worden in dem oberen 700 Meter im Ozean. Und zu anderen haben wir Schmelze, zum Beispiel in Grönland, die dazu führt, dass wir einen Frischwassereintrag haben. Das heißt, allein dadurch, wenn der Eisschild schmilzt, führt dann zu einer Verdünnung von dem Salz. Beide Faktoren führen dazu, dass das Wasser in der Region in Dichte abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten.
Rasant steigende Meerestemperaturen und der Süßwassereintrag durch das Abschmelzen des Grönlandeises gefährden dieses Funktionieren der Umwälzpumpe des Golfstroms. Hinzu kommen sich verändernde Druckverhältnisse in der Tiefsee.
Es wird auch immer wieder gesagt, dass es nicht ganz klar ist, physikalisch, ob das Wasser quasi den Weg nach unten sucht und forciert oder ob das Wasser quasi gesaugt wird von dem tiefen Ozean. Man muss sich ein bisschen so vorstellen, das ist wie Autos in einer Autobahn. Die fahren alle mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Das Problem entsteht, wenn an einer Stelle es mal langsamer oder schneller wird. Und dieser Erhaltungsmechanismus kann dann in Stocken geraten.
Die Weltmeere sind ein sehr viel trägeres System als die Atmosphäre. Das bedeutet, hat das Erlahmen des Golfstroms erst einmal eingesetzt, lässt sich der Prozess auch durch eine radikale Reduktion der Klimagasemissionen und eine deutliche Begrenzung der Erwärmung nicht mehr aufhalten. Und eine Verlangsamung von Amok ist klar nachweisbar.
Das, was man messen kann, ergibt ein konsistentes Bild. Egal, ob man jetzt 25 Grad Nord misst oder an 45 Grad Nord, alles deutet darauf hin, dass die Strömung langsamer geworden ist und auch insgesamt das Wassermasse wärmer ist. Man kann darüber debattieren, ob das jetzt viel oder wenig ist, aber dass es jetzt wärmer und langsamer ist, das ist unbestritten. Die Frage ist eher, ob das ein natürlicher Prozess ist, weil man kann auch im Klimasystem Veränderungen haben, die natürlicher sind, oder ob das ein menschenverursachten Effekt ist.
Möglicherweise ist die beunruhigende Erwärmung der Weltmeere seit 2023 das Ergebnis einer solchen Überlagerung von natürlichen Klimaschwankungen und menschengemachter Klimaerwärmung. Ob dieses Phänomen das Erlahmen des Golfstroms beschleunigen wird oder nicht, ist in der Scientific Community umstritten.
Wir haben einerseits diese langfristige globale Klimasignal, die wir als linear annehmen können. Zusätzlich haben wir natürliche Klimavariabilität. Und wenn Sie beide summieren, kann es dazu führen, dass in manchen Phasen Sie eine fast flache Linie haben und in der anderen einen sehr steilen Anstieg haben. Wir haben immer beide Faktoren. Eine ist diese normale, natürliche Variabilität, die, ich würde sagen, eher eine Sinusfunktion ist. Stärker, schwächer. Und zusätzlich haben Sie diese globale Erwärmung, die man als quasi linear annehmen können. Wenn Sie beide Funktionen addieren, werden Sie Perioden haben, in denen das sehr flach ist und dann wieder sehr steil, weil die Kurve verläuft dann nicht linear, weil das ist eine Summe von beiden Faktoren.
Während die Erwärmung der Ozeane weltweit voranschreitet, beobachtet die Wissenschaft bei 50 Grad Nord im Nordatlantik ein Seegebiet mit überraschenderweise sinkenden Temperaturen.
Auf Englisch nennt man dieses Spot in der Literatur Subpolar Gyre. Es ist nicht eine, sondern eigentlich zwei Regionen, die nah beieinander sind, wo großflächig Wassermassen absinken. Die Schwierigkeit, die wir momentan haben, ist, dass wir wissen, dass das Wasser in dieser Region nicht mehr so kalt ist wie vor 2-3 Jahrzehnten und auch weniger Salzgehalt hat als 2-3 Jahrzehnten. Das heißt, das führt dazu, dass dieser ganze Eintrag langsamer stattfindet. Wie sich das auf dem tieferen Ozean bewirkt und auch auf die gesamte thermohaline Zirkulation ist tatsächlich eine Frage, die nicht eindeutig geklärt ist, weil der einzige Weg, den wir haben, damit umzugehen, ist Simulation mit Klimamodellen, indem man das numerisch versucht nachzuvollziehen, was wurde ein Eintrag von weniger dichter Wasser in dieser Region auswirken. Wenn man jetzt in dem Energiebilanz vom Planeten Erde denkt, wir haben viel mehr Energie, die in dem Tropen ankommt und relativ wenig, die in dem Polen ankommt. Das System tendiert zu Gleichgewicht und das führt dazu, dass sehr viel Energie nach Norden bzw. nach Süden transportiert wird und diese Wärme wird sowohl von der Atmosphäre als auch von dem Ozean transportiert. Das heißt, der Golfstrom ist nur ein Teil von diesem Transport von Wärme von den Tropen für den Extratropen und polaren Gebieten. Tatsächlich ist es so, dass durch diese Verlangsamung der Golfstrom, wenn man nur diese Region betrachtet, dass tatsächlich weniger Wärme da ankommt, weil das Ganze langsamer ist. Auf die andere Seite wird alles wärmer und das führt zu einem interessanten Effekt, dass es überall drumherum wärmer wird und genau diese Region nicht, weil sich beide Effekte ausheben.
Letztlich bleibt die Frage offen, ob ein Kollaps des Golfstroms, wie der Weltklimarat glaubt, in diesem Jahrhundert unwahrscheinlich ist oder ob, wie andere Forschende warnen, ein Zusammenbruch noch innerhalb dieses Jahrzehnts möglich wäre.
Viele Phänomene im Klimasystem sind kontinuierlich. Man muss sich das so vorstellen, dass jetzt der Golfstrom fließt und wurde jetzt sich dann beliebig verlangsamen. aus welchem Grund auch immer. Aber wenn wir das Klimasystem wieder in Ordnung bringen, wurde quasi dann der Golfstrom wieder der normale Geschwindigkeit und die normale Wassermenge wieder erreichen. Viele Faktoren im Klimasystem sind aber nicht so. Die haben zwei präferierte Zustände. Und eine der Hypothesen ist, dass die thermoaline Zirkulation oder der Amok zwei präferierte Zustände hat. So einer, in dem es wie eine starke Strömung haben wir heute, und einer, wo das viel langsamer ist. Und die These ist, dass dem Übergang zwischen beiden relativ schnell passiert. Wenn das tatsächlich Realität ist, das ist eine Theorie, das ist nicht bewiesen. Wenn das stimmt, wissen wir nicht genau, wo dieser Tipping Point ist. Und das ist das, was schwierig ist, weil was unsere Klimamodellen darstellen, ist diese Verlangsamung der thermoaliner Zirkulation in den nächsten 100, 200 Jahren. Aber keiner weiß, ob da nicht tatsächlich irgendein Punkt ist, wo das sehr schnell von einer zu dem anderen Zustand wechselt. Wir haben diese Modellen, aber wir wissen nicht so genau, ob es die Tipping Point in dieser Form existiert, das wirklich so wie ein Wasserglas, die auf einmal umkippt und dann kommt es nicht von alleine zurück auf demselben Zustand oder nur sehr, sehr viel später. Oder ob das wirklich eine kontinuierliche und reversible Vorgang ist. Viele der unseren Modellen gehen davon aus, so wie sie gebaut sind, dass es theoretisch reversibel ist, aber das ist nicht nachgewiesen. Und es kann sein, falls es reversibel ist, dass er hunderte oder tausende Jahre braucht, um wieder zurückzukommen. Weil da kommt diese Trägheit von den Wassermassen ins Spiel. Wir können das tausendmal im Modell simulieren. Die Erde haben wir nur einmal. Das heißt, das kann nur einmal schiefgehen. Und ich mache mich tatsächlich auch Sorgen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nur 1% ist, weil wir haben nur eine Erde und wir können nirgendwo anders hingehen. Und wenn man an die Konsequenzen denkt, eigentlich mussten wir uns deutlich mehr Sorgen über solche Sachen machen, als wir es tun.
Reversibel oder nicht, eines ist sicher, die Auswirkungen eines Kollapses des Golfstroms wären dramatisch. Nicht als absolutes Katastrophenszenario einer neuen Eiszeit, wie es der Hollywood-Film The Day After Tomorrow zeigt, aber um 10 Grad kältere Temperaturen in Europa wären das Todesurteil für große Teile der heimischen Fauna und Flora. Und auch in Nordamerika und in den Tropen wären die Folgen spürbar.
Der Ozean ist nicht flach. Genauso wie in der Atmosphäre, wo wir Hoch- und Tiefdruckgebiete haben, die leicht unterschiedliche Druck haben. Genauso sieht es aus dann auch im Ozean. Es geht um Unterschiede im Meterbereich. Wenn man an der Größe des Ozeans ist, das relativ wenig. Aber wenn man an einer Küste lebt, kann das eine entscheidende Rolle spielen. Durch den Golfstrom wird der Meeresspiegel an der nordamerikanischen Küste durch diesen dynamischen Effekt verringert. Wenn der Golfstrom wegfällt, würde sich das erhöhen. Aber das ist nicht die einzige Konsequenz. Wenn dieser Wärmeaustausch zwischen dem Tropen und der mittleren Breiten verlangsamt, das ist nicht nur in der mittleren Breiten, wo wir Auswirkungen haben, sondern auch in den Tropen, weil da mehr Wärme bleibt, weil die nicht woanders hinkommt. Auch dort zum Beispiel in der Amazonas-Regenwald wurde es zu großen Veränderungen kommen oder in Afrika. Entscheidend in dem tropischen Bereich sind diese starke Winde und die starke Niederschlags, die entlang von dieser innertropischen Konvergenzzone passieren. Die bewegt sich in unserem Sommer leicht nach Norden und in unserem Winter leicht nach Süden. Und ein Teil davon ist, dass dadurch auch viel wärmer sowohl nach Norden oder nach Süden exportiert wird. Die Erwartung ist, wenn sich die Meeresströmungen verändern und auch die Temperatur im Ozean sich verändert, dass diese, ich würde mal sagen, Niederschlagspumpe auch gestört wird. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie jetzt in ein El Niño-Jahr. Auf einmal ist der Bereich vom warmes Wasser woanders und die atmosphärische Zirkulation verändert sich auch komplett. Das heißt, wenn wir da ein viel wärmeres Wasser haben, weil die nicht nach Norden geht, würde das auch sicherlich auch den ganzen Niederschlag im tropischen Bereich stören.
Zudem würden die Bahnen tropischer Wirbelstürme sehr viel weiter nach Norden ausufern. Angesichts dieser Auswirkungen plädiert Professor Pintu für eine deutliche Intensivierung der Forschung im Bereich der Extremszenarien.
Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich besser überlegen, wie wir die wenige Beobachtung, die wir haben, in situ nutzen können und wie wir auch unsere Modelle konstruieren, damit sie nicht nur den Mittelwert gut darstellen, sondern auch die Variabilität und auch diese Extreme. Weil unsere Modelle sind dazu kalibriert, dass zum Beispiel die mittlere Temperatur in Deutschland einen bestimmten Wert hat und die Variabilität ungefähr der Realität entspricht. Aber das heißt ja nicht, dass dasselbe Modell mit einer Situation umgehen kann, in dem das globale Klima 10 Grad wärmer, 10 Grad kälter ist. Und da sowas noch nicht vorgekommen ist, wie ein Zusammenbruch der thermohaline Zirkulation, sind unsere Modelle offen gesagt noch nicht getestet für diese Extremfälle. Es gibt jetzt Ansätze, auch diese eher theoretische oder hybride Ansätze, wie man darauf eingehen kann. Und was ich mir jetzt wünschen würde, auch jetzt als Atmosphärenforscher, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, Forschungsvorhaben durchzuführen, die sich mit solcher Extrembedingungen auseinandersetzen. Was ist jetzt zum Beispiel das Extremszenario, was für Deutschland bedeuten würde, dass die thermohaline Zirkulation tatsächlich zusammenbricht? Weil das weiß kein Mensch.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.